Die Radio Wissen. Early Bird.
Lisa Hillecke ist Anfang 30. Sie kommt aus Bochum und jetzt lebt sie in Erbil im Nordirak. Lisa arbeitet dort für HELP, eine Hilfsorganisation, die Flüchtlinge unterstützt, die zum Beispiel vor der Terrormiliz IS geflohen sind. Ich habe mit Lisa gesprochen und ich habe sie gefragt, Lisa, mit Anfang 30, da träumen manche vom Reihenhaus oder von der schönen Altbauwohnung in Berlin. Was war denn deine Motivation, ausgerechnet nach Erbil zu gehen?
Also ich war 2012 schon mal in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak und ich mag die Gegend und die Leute. Und da ich neben Wirtschaftswissenschaft auch humanitäre Hilfe studiert habe, bin ich hierher gekommen, um meiner Berufung nachzugehen und humanitäre Hilfe zu leisten.
Und wie hat dein Umfeld so reagiert, als du gesagt hast, ja, ich gehe jetzt in den Nordirak?
Naja, wie ich das ja gerade schon erwähnt habe, also ich bin ja nicht das erste Mal hier. Damals war die Reaktion meiner Familie und von meinen Freunden schon etwas besorgter. Aber als ich jetzt vor knapp einem Jahr gesagt habe, dass ich wieder hierher gehe, da wusste meine Umgebung ja schon, was mich erwartet. Allerdings war da natürlich dann die Angst vor der geografischen Nähe zu Gebieten, die vom IS besetzt wurden, ja, etwas besorgniserregender, als es das halt eben 2012 war.
Ich habe mal nachgeguckt, Erbil ist so 1,5 Stunden mit dem Auto von Mosul entfernt, also von der IS-Hochburg oder die Stadt, die noch vor kurzem IS-Hochburg war. Im Moment kämpft da noch die irakische Armee unter anderem gegen die Terrormiliz IS. Wie sehr ist das in deinem Kopf? Hast du nicht auch einfach manchmal Angst jetzt in deinem Alltag?
Nein. Habe ich nicht. Also habe ich auch nie gehabt. Ich meine, das ist ja schon so, dass ich, ja, wie gesagt, vor knapp einem Jahr hierher gekommen bin. Letztes Jahr im Januar war das schon noch so, dass es halt auch nicht nur 1,5 Autostunden entfernt war, sondern wesentlich näher. Aber ja, es hat mir nie Sorgen gemacht, hat mir keine große Angst gemacht. Also ich fühle mich hier sicher. Ich weiß, dass die Stadt gut abgesichert ist. Das, was passieren kann, ist das, was halt eben auch überall anders auf der Welt passieren kann. Also dass irgendwelche kleinen Gruppierungen auf die Idee kommen, irgendwas in die Luft zu jagen oder so. Und das ist hier im Vergleich zu beispielsweise Europa schon wesentlich länger her, dass es das letzte Mal passiert ist.
Es war ja eine große Sorge, die viele hatten, ne? Dass unter den Flüchtlingen, die aus Mosul kommen würden, die auch nach Erbil gekommen sind, sich vielleicht auch Selbstmordattentäter verstecken könnten und so weiter. Hast du irgendwas mitbekommen, dass auch bewusst was getan wird dagegen, dass solche Leute sich nicht einschleichen können?
Also es kommt häufiger mal zu Festnahmen, auch in den Städten, in den kurdischen Gebieten. Das ist im letzten Jahr, also mehrfach hat man das im Radio oder in den Nachrichten mitbekommen überhaupt. Ansonsten ja, also was halt eben jetzt gerade im Moment die Militäroperationen angeht, wird halt geguckt, dass diese Menschen eben nicht so nah an die Städte, und dabei geht es jetzt nicht nur um die Städte in der kurdischen Region, sondern grundsätzlich die Städte, dass die halt eben erst einmal in Lager gebracht werden teilweise, also gar nicht unbedingt nur fliehen, sondern halt eben auch strukturiert von einem Ort zu einem anderen gebracht werden und dann halt eben darauf getestet werden, ob sie IS-Zugehörigkeit haben. Was insbesondere bei den Menschen, die also jetzt gerade befreit werden, ist es wahrscheinlich so, dass jeder irgendwie ein Familienmitglied hat, was auch unterstützend für den IS vielleicht unterwegs war. Sonst hätten die Menschen das wahrscheinlich dort nicht überlebt.
Wenn die Menschen dann nach Erbil kommen, die Flüchtenden, dann kommst du da ja auch in Kontakt mit ihm. Kannst du mal für uns beschreiben, wie so ein Arbeitstag von dir aussieht, so ein ganz normaler?
Ja, ein ganz normaler Arbeitstag sieht bei mir eigentlich so aus, dass ich viel am Schreibtisch sitze und viel in Meetings sitze. Ich habe nicht jeden Tag mit Binnenvertriebenen oder Flüchtlingen zu tun, sondern arbeite halt eben für die Projekte, die wir für die machen.
Hast du denn schon mal woanders auch in einem Flüchtlingslager gearbeitet, nicht nur in Erbil?
Gearbeitet noch nicht. Ich war allerdings im Nahen Osten in verschiedenen vertriebenen Lagern, also beispielsweise in Jordanien für die palästinensischen Flüchtlinge. In Ägypten gab es, ob man das jetzt wirklich Flüchtlingslager nennt oder nicht, das ist, sei mal dahingestellt, aber eben auch Orte, an denen halt eben Menschen aus anderen Ländern untergebracht waren.
Warum sei das dahingestellt?
Weil es ja sowieso eine Frage ist. Also ich meine, es wäre ja eine rechtliche Definition, wer ein Flüchtling ist und wer nicht.
Jetzt habe ich gelesen, dass Erbil in den letzten Jahren 700.000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Erbil im Zentrum hat aber nur 1,1 Millionen Einwohner. Du sagst auch, Zahlen sind schwierig zu nennen, aber man geht davon aus, dass die Region Erbil um 50-70% an Einwohnern zugenommen hat. Ich frage mich, wie leben denn die Flüchtlinge in Erbil? Leben die in Zelten? Leben die in Häusern? Wie sieht das Zusammenleben aus?
Der allergrößte Teil, und das ist nämlich eben auch das, weswegen es schwierig ist, genaue Zahlen zu nennen, lebt tatsächlich mit der Gastbevölkerung. Das heißt, ist entweder bei einer Familie untergekommen oder hat selber eine Wohnung oder ein Haus angemietet. Weil also zum Beispiel die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, und das ist ja nun jetzt schon seit 2010, 2011 der Fall, die bekommen halt in der Regel direkt einen Aufenthaltstitel und eben auch eine Arbeitserlaubnis und sind damit halt eben haben gar nicht so diese Wirkung, wie man sich normalerweise halt eben einen Flüchtling vorstellt. Genau, und das Gleiche gilt natürlich auch für Binnenvertriebene, die halt eben Familie in Erbil oder in Dohuk oder in Süleymaniye haben. Die sind natürlich erstmal da untergekommen oder haben halt geguckt, dass sie sich eben hier eine Wohnung anmieten. Also es gibt auch zum Beispiel, das sieht man jetzt weniger, was aber auch daran liegt, dass die Städte dafür sorgen, dass es halt nicht mehr so stark genutzt wird. Gab es zum Beispiel Zeiten, dass halt eben in nicht fertiggestellten Häusern Menschen untergekommen sind. Und dann gibt es natürlich auch eben die Lager.
Was ist denn dann eure Rolle? Also was bietet ihr den Flüchtlingen an?
Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja die Organisation, für die ich hier arbeite, hat verschiedene Projekte hier. Wir haben zum Beispiel eine Lebensmittelverteilung. Da geht es insbesondere um halt eben Verteilung von Nahrungsmitteln, die man tatsächlich selber zubereiten muss für jesidische Binnenvertriebene, die halt eben nach der Einnahme von dem Sinjar-Gebirge 2014 immer näher in Richtung Dohuk gekommen sind. Die bekommen einmal im Monat Lebensmittelpakete und können damit sich dann aber auch selber versorgen sozusagen. Dann haben wir ein Projekt, wo wir Mietbeihilfen und finanzielle Unterstützung für medizinische Leistungen, insbesondere an christliche Binnenvertriebene geben. Das sind halt eben gerade die Menschen, die jetzt aus der Gegend um Mosul herum, die sehr stark christlich geprägt ist, schon vor einer ganzen Weile in Richtung Erbil geflohen sind und hier aber tatsächlich auch in einem Teil der Stadt wohnen, der christlich ist. Im Groben.
Ich habe gelesen, dass ihr auch Ausbildungsprojekte macht. Stimmt das? Was für Projekte sind das? Also richten die sich speziell an junge Leute?
Genau, also das ist ein etwas größeres Projekt. Da wird zum einen werden halt Schulgebäude rehabilitiert. Das sind Schulgebäude, die, wie wir das ja aus Deutschland auch kennen, zum Beispiel zur Unterbringung von Vertriebenen benutzt wurden. Die werden jetzt halt wieder aufgepäppelt, sodass die Schüler halt eben auch alle zur Schule gehen können. Und zum anderen haben wir halt eben ein Projekt zusammen mit einer lokalen Partnerorganisation, wo wir 11 verschiedene Ausbildungsberufe für junge Erwachsene anbieten. Also Bildung ist hier umsonst. Das heißt, jeder hätte auch die Chance, zur Universität zu gehen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die halt einfach gerne einen Ausbildungsberuf machen würden. Zum Beispiel Schreinern, Friseur gibt es, Handyreparatur ist dabei oder Schweißer zum Beispiel.
Warum habt ihr diese konfessionelle Bindung in den anderen Projekten?
Tatsächlich war es so, dass das eine, also das heißt die Lebensmittelverteilung für die Jesiden, das war ja nun so der ausschlaggebende Punkt, würde ich sagen. Die meisten der deutschen Organisationen, die hier auch vor Ort sind oder grundsätzlich auch vielen anderen Organisationen, also dieser Massenexodus der jesidischen Gemeinschaft aus dem Sinjar-Gebirge in Richtung kurdische Gebiete, das war halt eben in dem Fall dann tatsächlich einfach der dringlichste Bedarf, der abgedeckt werden musste.
In den letzten beiden Jahren soll Erbil im Nordirak, das hat im Zentrum so 1,1 Millionen die Stadt, 700.000 Flüchtlinge aufgenommen haben. Lisa Hillecke arbeitet in Erbil für die Hilfsorganisation HELP. Und sie meint, Zahlen sind schwierig zu nennen, aber man sagt, dass die Region Erbil 50-70% mehr Einwohner bekommen hat, als sie ursprünglich hatte. Und meine Frage an Lisa war, wie verstehen sich denn die, in Anführungszeichen, Einheimischen mit den Flüchtlingen? Wie funktioniert das Zusammenleben?
Alles in allem wirklich absolut in Ordnung. Also die Menschen, die dazugekommen sind, sind gastfreundlich aufgenommen worden und haben halt eben ihren Platz auch gefunden. Man merkt jetzt nicht irgendwie, dass wenn man auf die Straße geht oder sich irgendwie draußen bewegt, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt aber ein Flüchtling oder das ist aber ein Binnenvertriebener oder das ist halt die Gastbevölkerung. Das sieht man niemandem an und genauso verhalten sich die Menschen auch einander gegenüber.
Dass es aber zum Beispiel Wasserprobleme in Erbil gibt, bietet das nicht auch einen Anlass zu Diskussionen, vielleicht auch zu sagen, wir wollen eine Obergrenze für die Flüchtlingszahlen, wir wollen quasi ein Limit setzen?
Also es gibt natürlich Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten, gerade was halt eben die Vergrößerung von Städten angeht, also eine verstärkte Urbanisierung einer ländlichen Gesellschaft, so wie der, die es halt eben in den kurdischen Gebieten hier gibt, führt natürlich zu zum Beispiel Elektrizitätsproblemen oder zu Wasserproblemen. Diese Probleme waren auch schon da, bevor der IS zu einem Flüchtlingsstrom geführt hat, wenn man so will. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass wir, also die internationale Gemeinschaft, die Helfer, wenn man so will, sicherlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass das eben ein größeres Problem wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ich hier lebe, aber ich wohne halt in einer Wohnung in einem Neubau. Ich habe 24 Stunden fließendes Wasser und eben auch eigentlich immer Strom, bis auf ein, zwei Mal am Tag, dass es für 3-4 Minuten weg ist. Das führt ja alles dazu. Es ist einfach grundsätzlich so, dass die Stadt daran arbeiten müsste, dass halt eben besserer Zugang zu Serviceleistungen vorhanden ist. Und wie das genau geregelt werden sollte, das ist nicht unbedingt ein Problem der Flüchtlinge oder der Vertriebenen, sondern vielmehr eins, was die Regierung ansprechen müsste. Ich denke, eine Limitierung der Menschen kann man nicht wirklich herbeiführen oder sollte man auch nicht.
Du hast ja jetzt mit vielen Flüchtlingen zusammengearbeitet, mal enger, mal weniger eng. Du hast eben auch gesagt, du arbeitest auch viel am Schreibtisch. Aber gab es irgendwas, was dich besonders bewegt hat in dem Jahr, in dem du jetzt da bist?
Ja, also es gab immer mal Situationen, die mich schon sehr geprägt haben. Ich weiß, es war letztes Jahr, ich glaube, es war tatsächlich Ostersonntag. Da kamen die ersten größeren Mengen von Binnenvertriebenen in Mahmur. Das ist eine Stadt, die ist südlich von Erbil, südwestlich von Erbil, kamen an. Es waren, glaube ich, um die 2000 Menschen, die über 2 Jahre keinen Zugang zu Basislebensnotwendigem hatten. Also keine Hygienemaßnahmen, keine medizinische Unterstützung, nichts. Und die befanden sich zu dem Zeitpunkt, weil man nicht so richtig wusste, wohin mit ihnen, weil sie einfach alle plötzlich quasi vor den Toren standen, in einem Jugend- und Sportzentrum. Und das war einfach, also ich war da einen Tag, nachdem sie angekommen sind, und das war für mich einfach eine sehr, ja, ein Moment, wo ich halt gemerkt habe, wow, das ist halt echt real. Sonst ist es ja schon so, dass man sich ja auch hier, obwohl es nur 1,5 Autostunden entfernt ist, doch nicht so richtig vorstellen kann, was es bedeutet, unter dem IS gelebt zu haben. Und es ist mir sehr nahe gegangen. Und ja, aber auch ansonsten gibt es eigentlich fast jeden Tag oder jeden Menschen, den man hier trifft, der kann einem eine Geschichte erzählen, die man sich, wenn man, naja, behütet, so wie ich in Deutschland aufgewachsen bin, kaum vorstellen kann.
Wirst du denn jetzt noch da bleiben in Erbil oder geht's für dich woanders hin?
Ja, also erstmal bin ich noch da und ich bin auch noch lange nicht fertig.
Sagt Lisa Hillecke, zurzeit für die Hilfsorganisation HELP im Einsatz in Erbil im Nordirak.
Die Radio Wissen. Early Bird.